Wüstewelle 96.6, ihr hört das Lokalmagazin live am Freitagvormittag und wir sind in der Gästestunde und ich begrüße ganz herzlich virtuell digital Toni Keppeler. Hallo Toni.
Ah, hallo Mantel.
Wir reden heute über dein Buch Schwarzer Widerstand, Sklaverei und Rassismus in Lateinamerika und der Karibik. In der weltweiten Wahrnehmung ist Sklaverei ganz oft mit den USA verbunden und alle, ja, also Bewegung von den Black Panthern über Sklavenaufstände und auch die Versklavung, sehr viel fokussiert sich auf die USA. Warum ist das nicht korrekt oder warum muss man eben auch, so wie du, nach Lateinamerika und die Karibik gucken?
Ja, man kann es ganz einfach mit Zahlen machen. Es wurden gut jetzt habe ich die Zahlen nicht richtig im Kopf, aber es waren, glaube ich, 8-9 Millionen Sklaven, die da über den Atlantik verfrachtet wurden von Afrika eben in die, das, was man damals die neue Welt nannte. 5% davon gingen in die USA, also relativ wenige. Und 95% gingen zunächst mal vor allem in die Karibik, in Länder wie Jamaika, Haiti, Kuba. Es gingen dann sehr viele auch nach Südamerika. Brasilien hat 4 Millionen Sklaven importiert. In den USA waren es relativ wenige. Der Unterschied ist, glaube ich, zum einen, dass es eben in den USA schon seit langem eine schwarze Bewegung gibt, die allerdings auch sehr beeinflusst worden ist von Denkern aus der Karibik. Und dass es in den USA auch mehr historische Wissenschaften gibt, die das Ganze aufarbeiten, dass es in den USA auch Hollywood gibt, die das Ganze in Spielfilme in Spielfilmen aufarbeiten. Das heißt, wenn wir es kennen, kennen wir es meistens aus den USA. Es gibt einen Sklavereiforscher, der sagte, 80% der Literatur, egal ob es nun Romane sind oder ob es wissenschaftlich-historische Werke sind, und 80% der Spielfilme und Dokumentarfilme, die sich mit Sklaverei befassen, befassen sich eben mit diesen 5% aus den USA. Und ja, ich dachte, die anderen 95% sollten wir nicht vergessen.
Wir reisen weiter in der Karibik nach Jamaika. Die Zeit rennt. Wir könnten, glaube ich, noch eine zweite Sendung dazu machen. Da gibt es diesen Denker Marcus Garvey, den du vorhin erwähnt hast, und das Phänomen der Maroons, die auch entlaufene Sklaven oder auch nicht unter
Nein, es waren, also die Maroons waren schon entlaufene Sklaven, nicht unterworfen. Also so, es gab ja in Jamaika keine Schwarzen, die niemals Sklaven waren, weil wenn sie keine Sklaven gewesen wären, wären sie nicht nach Jamaika gekommen. Es waren entlaufene Sklaven, aber es waren sehr militante entlaufene Sklaven. Jamaika war damals auch eine Zuckerinsel. Wobei Jamaika auch sehr bergige Gegenden hat, wo man keine großen Plantagen anlegen kann, sondern die damals noch ziemlich wild waren und heute zum Teil auch noch sind. Dahin haben sich die zurückgezogen, haben Wehrdörfer gegründet und haben von dort dann aber auch ganz gezielt Plantagen überfallen. Vor allem diejenigen, die am nächsten bei ihnen lagen, damit die sich nicht noch weiter ausbreiten. Sie haben auch ganz gezielt Sklaven befreit. Das heißt, sie waren für die Briten, wie die Briten so schön sagen, a pain in the ass. Also so, sie waren nie so viele, dass sie hätten einen Umsturz anzetteln können wie in Haiti. Es gab da mal Versuche, auch mit haitianischer Unterstützung, aber die wurden dann verraten und schnell niedergeschlagen. Aber sie konnten im Prinzip einen Zermürbungskrieg gegen die Briten führen, was dazu geführt hat, dass die Briten irgendwann gesagt haben, also so, das wird hier so unrentabel, weil die wirtschaftlichen Schäden so groß sind, wir machen Friedensverträge mit denen. Also so, wir sagen, dieses Gebiet gehört dir, da reden wir dir nicht rein, da darfst du alles machen, was du willst und darfst so leben, wie du willst. Und du tust nichts mehr gegen uns und wir tun nichts mehr gegen euch. Das einzige Gemeine, was in diesen Friedensverträgen drin stand, ist, und wenn entlaufene Sklaven zu euch kommen, müsst ihr sie zurückschicken. Also sie durften sich nur noch selber reproduzieren. Haben damals viele als Verrat empfunden, also so, dass sie dann nicht mehr Auffangstation sind für neu entlaufene Sklaven. Das war so ein Stillhalteabkommen im Prinzip. Wir machen unser Ding und ihr macht euer Ding und wir lassen uns gegenseitig in Frieden. Hat auch im Wesentlichen gehalten, bis auf zwei, drei kleinere Auseinandersetzungen und einen kleineren Krieg, den es dann gab. Und ist bis heute so. Also so diese autonomen Gebiete der Maroons gibt es heute noch und sind immer noch autonome Gebiete. Hat heute allerdings auch einen negativen Nebeneffekt, nämlich dass die Regierung in Kingston dann sagt, die sind autonom, die bezahlen keine Steuern, also kriegen sie auch keine Infrastruktur. Die schlechteste Infrastruktur gibt es in den Maroon-Gebieten. Aber aus diesen Maroons ist eben, aus dieser Tradition ist eben so ein Denker wie Garvey entstanden. Aus dieser Tradition sind dann später das, was wir alle kennen, die Rastafari und Isregi entstanden, was ja auch eine enorm politische Bewegung war. Nämlich also so eine, sagen wir mal, eine politisch-kulturelle Bewegung gewesen ist. Und so die großen Reggae-Stars haben sich ja alle auch für eine Befriedung eingesetzt. Die waren, haben alle eher linke Regierungen immer unterstützt. Das heißt, da ist eine Tradition erhalten geblieben. Zum einen, dass es die Maroons immer noch gibt und dass die Maroons immer noch stolz sind drauf, obwohl sie arm sind. Und dass daraus auch sowas wie eine kulturell-politische Bewegung entstanden ist, die dann ganz plötzlich, ja wahrscheinlich über die Musik eben, weltweit bekannt geworden ist und eine Bedeutung und auch Einfluss hatte.
Der Reggae als wurde dann vereinnahmt wieder halt vom Kapitalismus, von der Popindustrie und hat dann darüber vielleicht auch ein bisschen an Aussagen eingebüßt, aber trotzdem.
Ja, aber so der, also so die großen Bob Marley hat sich nie einkaufen lassen. Der war nicht arm, aber er stand immer zu dem, wofür er stand. Da muss man einfach auch nur seine Texte mal sich anhören.
Ein Merkmal von denen war ja dann auch, na, die Zurück nach Afrika-Bewegung oder sich wieder sehr darauf auf zu fokussieren, was in Afrika mit den Wurzeln, den afrikanischen Wurzeln passiert.
Ja, das ist also so, das ist eigentlich überall mehr oder weniger bei Afro-Gemeinden immer noch der Fall. Also so zumindest in der Karibik. Auf dem Festland nicht mehr ganz so, da habe ich es ganz selten nur mitbekommen, aber in der Karibik ist die Verwurzelung mit Afrika immer noch sehr stark. Das war Garvey, der sagte, wir müssen alle zurück. Wir sind hier in einer uns feindlichen Umgebung und das Einzige, was uns rettet, ist, wir gehen wieder. Also so, was ja dann auch der Reggae also so die Reggae-Größen aufgenommen haben, nicht so, die wollten alle zurück und dann haben sie dann auch noch Äthiopien als ihren Ursprung ausgemacht und haben Haile Selassie und so ähnliche Dinge, die uns ein bisschen seltsam vorkommen, verehrt. Also war einfach so, dass wir haben hier eigentlich nichts zu suchen. Wir sind hier zwanghaft hergebracht worden. Wir sind hier in einer uns feindlichen Umgebung und wir gehen dann zurück. Garvey hat sogar eine Schifffahrtsgesellschaft gegründet, die Leute dann zurückbringen sollte. War aber gleichzeitig auch verbunden, die sollte auch für den Handel Süd-Süd, es war der Erste, der in solchen Kategorien dachte, sollte die auch eingesetzt werden. Ging dann ziemlich schnell bankrott, aber es war immerhin, man sieht da auch, dass solche Leute Gedanken hatten, die in der linken Entwicklungspolitik dann erst 100 Jahre später oder fast 100 Jahre später angekommen sind, eben, dass es auch um Handel Süd-Süd geht und weil der Nord-Süd-Handel immer ein ausbeuterischer Handel ist. Also solche Gedanken kamen aus Jamaika. Er hat natürlich, er war lange in den USA, hat er gelebt, bis er dann mehrfach verhaftet dort wurde und dann auch ausgewiesen wurde. Und hat eben über die USA, über seine Organisation, die hieß UNIA, dann die spätere schwarzen Bewegung sehr beeinflusst. Also der Vater von Malcolm X zum Beispiel war ein Militanter von Garveys Organisation gewesen. Man sieht dann auch, ja, auch die, also so die Schwarzen in den USA so erfolgreich sie mehr oder weniger waren und so stark sie waren oder und auch noch wieder sind, haben auch eine Entwicklungshilfe aus der Karibik bekommen.
Was ist eigentlich mit der indigenen Bevölkerung in der Karibik gewesen, passiert? Weil jetzt hier in Lateinamerika gibt es noch die Indigenen und in der Karibik sind es eigentlich nur Schwarze, die da noch.
Ja, die sind, das kann man auch wirklich sagen, so die einzigen Reste, die es von ihnen gibt, sind eben die Garifunas, die ich vorher erwähnt hatte. Also so diese Mischbevölkerung aus Schwarzen und den Kariben. Die Kariben sind schon unter den Spaniern, also so unter der spanischen Kolonie im Prinzip, ja, ausgerottet worden. Sie haben, das ist zum einen, das heben die Spanier dann immer hervor, eben die Krankheiten, nicht, dass die mit Krankheiten, dass die, ja, Pocken, ganz normale Grippe und so da überhaupt nicht resistent dagegen waren und davon dahin gerafft worden sind, was die Spanier immer gerne, also in spanischsprachiger Literatur gerne unterschlagen wird. Natürlich haben die auch die wollten Gold haben, die haben Goldminen gemacht, die Schwarzen sollten das, die Indigenas sollten das Gold da rauskratzen. Und da wurden die genauso schnell zu Tode geschunden, wie dann später auf Zuckerrohrplantagen. Es gab auch ja, sowas wie generelle Depression bei den Kariben. Das heißt, es sind sehr viele Fälle dokumentiert von Massenselbstmorden. Also so, die gesagt haben, lieber bringen wir uns um, als unter diesen Verhältnissen zu leben. Man kann es jetzt auf Hispaniola, also die Insel, die sich heute Haiti und die Dominikanische Republik teilen, geht man davon aus, dass innerhalb von 50 Jahren die karibische Bevölkerung auf weniger als ein Zehntel geschrumpft ist. Es gibt da immer nur Schätzungen, wie viel haben da damals gelebt. Aber man kann sagen, 100 Jahre nach der Ankunft der Europäer, dort gab es eigentlich keine Kariben mehr, außer eben den wenigen, die es noch auf St. Vincent gab, die sich dann mit den Schwarzen vermischt haben und wo die Garifunas rausgekommen sind. Aber das sind die einzigen, wo man jetzt so wissenschaftlich untersucht, noch, also so DNA-Spuren von Kariben findet. Also so, je nachdem, welche Population, zum Teil bis zur Hälfte ihres DNAs ist noch karibisch. Man weiß das deswegen, weil die Kariben von Venezuela eingewandert sind, so um 1200 wahrscheinlich oder ein bisschen früher. Und in Venezuela gibt es noch ein paar Reste von dem, also so, die Karibik heißt deswegen Karibik, weil die Kariben hießen.
Wir sind leider am Ende unserer Zeit, Toni. Ich lade dich nochmal ein. Wir müssen nochmal weiter reden über die positiven heutigen Auswirkungen, über die Garifunas noch mehr, über das, was auf dem Festland in Lateinamerika und in Brasilien passiert ist. Vielen Dank für deine, ja, ausführlichen, informativen Worte. Das Buch Schwarzer Widerstand, Sklaverei und Rassismus in Lateinamerika und der Karibik ist im Rotpunkt Verlag erschienen. Am 15. März gibt es eine Lesung
in der Volkshochschule.